Westfalenpferde. Der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht. Das Westfälische Pferdestammbuch steht seit 120 Jahren für Erfolg und Erfahrung. Es führt das Zuchtbuch für renommierte Reitpferde und zuverlässige Freizeitpartner. Aber auch Reitponys, Kaltblüter und viele weitere Rassen gehören dazu. In diesem Podcast geht es um die Arbeit des Westfälischen Pferdestammbuchs. Wer gehört zum Team? Wie züchte ich mein erstes eigenes Fohlen? Was passiert rund um eine Auktion? Folge 7. Familienerfolg made in Westfalen. Mit Familie Schulze-Topphoff. Philipp Schulze-Topphoff ist einer der aktuellen Shootingstars der jungen Springreiterszene. Er lebt mit seinen Eltern Bernd und Katja auf einem kleinen Hof in Havixbeek im Münsterland. Zur Familie gehören noch die Schwestern Lisa und Marie. Die ganze Familie ist pferdebegeistert. Auch Schwester Marie reitet aktuell in schweren Prüfungen von Erfolg zu Erfolg. Wir sprechen mit der Familie Schulze-Topphoff über das Geheimnis der Erfolge, über ihre Philosophie der Pferdeausbildung und welche ganz besondere Geschichte die Familie Schulze-Topphoff mit dem Westfälischen Pferdestammbuch verbindet.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, damit unsere Zuhörer eure Stimmen etwas einordnen können, stellt euch doch bitte einmal alle ganz kurz vor. Katja.
Ja, hallo, mein Name ist Katja Schulze-Topphoff. Wir wohnen in Havixbeek und ich für meine Person bin schon ganz, ganz lange beim Pferdestammbuch beschäftigt, wo ich auch schon meine Ausbildung absolviert habe.
Ja, mein Name ist Marie Schulze-Topphoff. Ich bin 27 Jahre alt, habe im letzten Jahr mein Masterstudium beendet, arbeite aktuell in einer Digitalagentur in Münster. Ja, und mein schönes Hobby ist das Reiten.
Ja, mein Name ist Philipp Schulze-Topphoff. Ich bin mittlerweile 25 Jahre alt, aber gerade trotzdem dankenswerterweise noch als jung tituliert worden. Ja, wir reisen viel durch die Welt, reiten und sind heute hier, um ein bisschen was zu erzählen.
Mein Name ist Bernd Schulze-Topphoff, komme natürlich auch aus Havixbeek, war bis zu meinem Unfall hier im Westfälischen Pferdestammbuch beschäftigt für Ausbildung junger Pferde und habe im Prinzip mein Hobby zum Beruf gemacht. Und das macht mir nach wie vor sehr viel Spaß.
Ihr seid ja echte Westfalen und ganz eng verbunden mit dem Westfälischen Pferdestammbuch. Der Grundstein eurer Familie ist ja sozusagen auch hier bei uns gelegt worden. Katja und Bernd, ihr habt zur gleichen Zeit hier im Büro des Westfälischen Pferdestammbuchs eure Ausbildung angefangen. Erzählt doch mal.
Also alles möchte ich jetzt nicht erzählen. Nein, Quatsch, alles gut. Also wir haben ja, glaube ich, 1986 die Lehre angefangen zum Bürokaufmann, Frau. Ja, und so hat man sich halt kennengelernt. Das Büro war zu dem Zeitpunkt noch in der Engelstraße in Münster. Ja, und wie es dann manchmal so ist, lernt man sich kennen, kommt man vielleicht ein bisschen näher und was man daraus geworden ist oder was daraus entstanden ist. Ja, sieht man und hört man ja.
Ja, schön ist, dass das Westfälische Pferdestammbuch da einen Teil zu eurer Familiengeschichte beitragen konnte. Katja, du arbeitest ja immer noch hier bei uns im Büro und bist für die Berichterstattung der erfolgreichen Westfalenpferde verantwortlich. Wie lange bist du jetzt hier? Seit 1986?
Ja, genau.
Das ist ja schon eine ziemlich lange Zeit. Was macht dir noch so viel Spaß an der Arbeit und was ist das Besondere, hier bei uns zu arbeiten?
Ja, also bei uns dreht sich natürlich auch zu Hause so ziemlich alles oder sehr viel ums Pferd und ja, ich komme aber auch immer gerne hierhin wegen, also ehrlich gesagt wegen der netten Kollegen auch und weil mir die Arbeit rund ums Pferd auch Spaß macht und mir macht halt auch meine Arbeit Spaß, weil ich mich für den Turniersport halt auch interessiere und ja, und dann immer so ein bisschen auch aktuell mitbekomme, was gerade an dem Wochenende vorher so los gewesen ist, wer wie gut war und ja, speziell halt auch, wie gut die westfälischen Pferde waren. Und es macht mir viel Spaß, das zu recherchieren und dann kurz darüber zu berichten.
Ja, Turniersport und Pferde, das ist ja bei euch in der Familie ein ganz großer Punkt. Alle Kinder reiten. Gab es da mal Wünsche nach einem anderen Hobby? Oder gab es da überhaupt Chancen zu?
Chancen gab es. Wären wir sicherlich auch im Rahmen des Möglichen unterstützt worden. Dass der Rahmen nicht so groß war wie in dem Pferdesport, wo beide selbst mit groß geworden sind, ist, glaube ich, selbsterklärend. Bei mir ging es, glaube ich, genau eine Stunde zum Minikicker-Fußball oder so. Schwer überschaubar. Auch überschaubar erfolgreich. Und ist dann auch ziemlich schnell wieder beendet worden. Hatte ich keinen Spaß dran. Ich gucke heute gerne ein bisschen Fußball oder interessiere mich für Ergebnisse und so, aber selber spielen muss ich nicht. Mountainbike fahren habe ich auch mal gemacht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, würde ich womöglich immer noch machen, aber der Termin freitags, nachmittags, abends war immer so denkbar ungünstig, sage ich jetzt mal. Gut, so dass man sich dann entweder oder irgendwann entscheiden musste, durfte. Und da hat das Rad dann leider das Nachsehen gehabt.
Ja, bei mir war es, glaube ich, von Tag 1 an das typische Pferdemädchen, die typische Pferdemädchen-Geschichte und ist auch genau dabei geblieben.
Hättet ihr euch mal als Eltern gewünscht, dass die Kinder vielleicht doch was anderes machen?
Nee, also im Prinzip war es ja total freigestellt, was sie machen. Philipp hätte, klar, hätte ja Mountainbike, ganz egal was, machen können. Sicherlich hat man sich immer gewünscht, dass sie reiten. Und ich glaube, wir haben auch viel für getan, aber ganz am Ende war es denen freigestellt.
Ja, man kann es ja auch irgendwie nur anbieten. Also die Pferde waren halt bei uns immer da. Und im Grunde sind die auch alle damit groß geworden. Also es war ja nicht wie bei mir. Ich komme jetzt gar nicht aus einem Pferdehaushalt, aber bei unseren Kindern war das ja echt so, dass die mit Pferden groß geworden sind und die immer dazugehört haben. Und klar, man kann das anbieten, aber natürlich kann man keinen zwingen. Dazu ist das einfach alles viel zu zeitaufwendig natürlich. Das weiß ja auch jeder, der mit Pferden zu tun hat. Und das muss man schon gerne machen. Das ist wohl so.
Umso schöner, dass dann alle an einem Strang ziehen und doch alle den Weg eingeschlagen haben, auch bis in den Spitzensport. Philipp, du hast bis vor kurzem hauptberuflich noch als Zahnarzthelfer gearbeitet. Jetzt studierst du Wirtschaft und Recht an der Uni Münster, hast mehrere Spitzenpferde zum Reiten und reist eigentlich von einem Turnier zum nächsten. Wie kann das alles funktionieren?
Wie kann das alles funktionieren, ist eigentlich gar nicht so schwierig, ist auch völlig übertrieben. Aber dank des Studiums, was dann doch in sehr, sehr weiten Teilen online zu schaffen ist oder zu erledigen ist, klar, man muss mal hin zur Veranstaltung und zur Klausur auch anwesend sein, ist logisch. Aber mittlerweile, womöglich auch in Teilen Corona geschuldet, gedankt, wie man es jetzt ausdrücken möchte, kann man da sehr, sehr viel online machen, sehr viel von unterwegs erledigen und sich aneignen. Ich glaube, ohne diesen Faktor wäre es verdammt schwierig, dieses Studium dann mit dem Reiten zumindest in dem Maße zu vereinbaren. Ich sag mal, die Anzahl der Pferde, wenn man jetzt am Wochenende um den Kirchturm losfährt, ist das sicherlich zu schaffen. Aber wenn wir für vergleichsweise wenig Pferde schon immer sehr weit reisen und dann Tage und manchmal sogar Wochen unterwegs sind, würde das schwierig werden, glaube ich.
Also bist du online von überall zugeschaltet zur Uni und studierst quasi nebenher von überall auf der Welt?
So ein bisschen schon, ja. Also muss man dann auch machen, anstellen und wollen sicherlich. Aber in der Theorie oder in großen Teilen ist das dann so, ja.
Ja, spannend. Marie, du hast kürzlich dein Studium erfolgreich abgeschlossen. Jetzt bist du hauptberuflich in der Medienbranche tätig. Welche Rolle spielt der Pferdesport daneben bei noch oder welche Rolle soll er zukünftig einnehmen?
Er spielt trotzdem immer noch eine ganz große Rolle. Hat er auch eigentlich während des Studiums, während der Arbeit immer gemacht und soll er definitiv auch in Zukunft. Es soll alles schön so bleiben.
Wie vereinbarst du das? Du bist ja auch viel unterwegs, aber trotzdem ganz normal hauptberuflich tätig.
Genau, ich habe das Glück, dass bei uns in der Agentur, dass wir da wirklich sehr, sehr flexibel sind. Also ich kann tatsächlich von allen Turnieren aus auch arbeiten. Sprich, ich nehme den Laptop mit, setze mich in den LKW, mache Termine aus dem LKW. Ich kann mich auch auf die Tribüne setzen. Ich habe ganz viele Möglichkeiten auch vom Handy aus und das ist wirklich super praktisch und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für.
Ja, Spitzensport und Berufsleben so zu vereinbaren, wie ihr das macht, ist ja auch nicht immer einfach. Was habt ihr für einen Tipp für Nachwuchssportler, für ein gutes Management, wie man das alles unter einen Hut kriegen kann?
Ich glaube, in allererster Linie ist es erstmal die nötige Ruhe und die Besonnenheit. Ich glaube, da in Hektik zu verfallen oder zu schnell, zu ehrgeizig werden zu wollen, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Fehler, den man machen kann, aber vermeiden sollte, wenn es eben geht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man über viele, viele wichtige Entscheidungen vielleicht sich nicht nur den allerersten Moment, sondern vielleicht auch mal den zweiten Moment Zeit nimmt, einmal kurz drüber nachzudenken und dann einfach seinen Grundideen, seinen Prinzipien treu bleibt, versucht, sich was anzueignen, ob durch Lernen, Unterricht bekommen oder auch durch aktives Zuschauen. Ich glaube, manchmal kann Zuschauen eine bessere Reitstunde sein, als wenn der Trainer daneben steht und man selber auf dem Pferd sitzt. Das ist gehört viel zusammen, sagen wir es mal so.
Marie, hast du auch noch einen Tipp?
Ja, eigentlich schließe ich mich dem, was Philipp gesagt hat, auf jeden Fall schon an. Na klar, gehört auch ganz viel Zeitmanagement dazu, ne? Weil gerade in dem Moment, in dem man dann in den Stall kommt, ist das, was Philipp gesagt hat, ganz, ganz wichtig, dass einfach die Ruhe da ist, die Zeit fürs Pferd da ist und dass man dann auch alles drumherum, lass es Arbeit, Schule oder sonstiges sein, einfach ja ausblenden kann und sich dann in dem Moment auch wirklich nur auf den Sport konzentrieren kann.
Philipp, du hast gerade angesprochen, Training. Ihr werdet beide von eurem Vater Bernd trainiert. Und du, Bernd, du begleitest deine Kinder auch auf Turniere. Das ist ja auch mal eine Herausforderung, Vater und Trainer zugleich. Gibt es da auch mal Streitigkeiten oder Differenzen, die ihr dann mit zum Abendbrottisch nehmt? Oder könnt ihr das alles gut trennen?
Nein, also das geht eigentlich im Großen und Ganzen gut. Das ist sicherlich, man hört das immer ganz oft, dass das schwierig ist, wenn der Vater trainiert oder Mutter trainiert. Aber ich glaube, dass wir das untereinander so gut hinbekommen, dass das sehr gut funktioniert, weil ich auch gerne möchte, dass sie im Prinzip in diesem Part erwachsen werden. Ich möchte hier nicht unbedingt immer vorschreiben, was ich unbedingt möchte, sondern die müssen ja auch lernen, Step für Step alles selber zu erlernen und auch Erfahrungen machen und daraus lernen. Und ich glaube, dass das schwieriger ist, wenn man jeden Schritt vorschreibt, dann kann es vielleicht mal schwierig werden. Aber so, wir kommunizieren zusammen, wir besprechen zusammen und machen halt alles zusammen mit, ne? Die Höhen, die Tiefen und klar hat jeder mal eine andere Meinung und ich will auch nicht sagen, dass es mal aber ganz am Ende, glaube ich, ziehen wir alle ganz sicher an einem Strick.
Definitiv. Also, dass man bei verschiedenen Themen, das können Trainingsinhalte sein oder wie das ein oder andere Pferd gemanagt wird, man eine unterschiedliche Meinung hat, ist völlig legitim, gehört dazu. Muss ja auch so sein, also ganz normal. Aber ich glaube, wenn man sich da ganz normal besonnen, respektvoll und anständig, sage ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen, drüber äußert und drüber austauscht, ist es zumindest bei uns so, dass wir immer zum irgendwie gemeinsamen Konsens kommen, wo wir alle gut mit leben können, denke ich mal, in der Regel. Und wie gesagt, dann sind Meinungsverschiedenheiten überhaupt gar kein Problem. Dann lässt sich das relativ simpel lösen, glaube ich.
Und stört nicht den Familienfrieden?
Nee, überhaupt nicht. Und vielleicht ist das ja sogar auch so ein kleines, was heißt Erfolgsgeheimnis, klingt total übertrieben. Aber ich glaube, mit der gegenseitigen Abstimmung finden wir, egal ob fürs Pferd oder fürs Turniermanagement, immer die beste Lösung. Selbst wenn dann jeder mal einmal eine andere Meinung hat, kommen wir nachher immer auf den bestmöglichen Nenner, versuchen zumindest.
Wie ist das denn zwischen euch beiden, Philipp und Marie? Helft ihr euch auch gegenseitig oder teilt in Anführungsstrichen euch sogar mal Pferde oder guckt der eine mal beim anderen mit drauf oder hilft beim Reiten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann natürlich mittlerweile auch ganz, ganz viel von Philipps Erfahrung profitieren, aber trotzdem würde ich sagen, dass es viel auf Gegenseitigkeit beruht. Immer mal, also mal hat der eine einen Tipp, dann hat der andere einen Tipp und gerade wenn wir zusammen los sind, versucht er, jeder den anderen bestmöglich zu unterstützen. Oder wenn Philipp jetzt mal eine Woche in Miami, Mexiko oder weiß Gott wo ist, dann versuche ich zu Hause die Pferde irgendwie bestmöglich in Gang zu halten. Und da versuchen wir echt irgendwie Rücksicht aufeinander zu nehmen und uns gut zu kümmern.
Großes Familienteamwork.
Ja.
Welche Philosophie verfolgt ihr beim Training mit euren Pferden? Welches Geheimnis habt ihr da?
Ich glaube, da ist es so, wie jedes Pferd sehr, sehr individuell ist, ist auch da die Anforderung ans Training, glaube ich, ziemlich individuell. Ich glaube, von A bis Z das Skript auch zu schreiben und so durchzuziehen, mit jedem Pferd leicht zu machen, obwohl es vielleicht andere Bedürfnisse hat, wäre, glaube ich, schwierig, womöglich auch zumindest aus meiner persönlichen Sicht nicht ganz richtig. Darum ist es im Prinzip schwierig, da jetzt den einen Leitfaden, sage ich jetzt mal, zu äußern. Aber wie das halt in der Arbeit mit den Pferden so ist, ganz, ganz wichtige Punkte oder Grundregeln sind natürlich einzuhalten, das ist ganz klar. Also das ist beim Pferd oder bei der Arbeit mit dem Pferd oft oder eigentlich immer kein oder nie Sinn macht, besser gesagt, in Hektik zu verfallen oder eine Geduld zum Beispiel ein ganz wichtiger Schlüssel ist ziemlich selbsterklärend. Also das wird jeder, glaube ich, nachvollziehen können, der schon mal mit einem Pferd versucht hat zu arbeiten oder es auch regelmäßig tut. Glaube ich, also dass da, wie gesagt, zu eilig zu werden, zu hektisch, definitiv ein großer Fehler ist, den man machen kann.
Bernd, was ist denn deine Ausbildungsstrategie oder was ist dir ganz besonders wichtig bei der Ausbildung vom Pferd und auch von den Reitern?
Also was besonders wichtig ist, was Philipp gerade zum Teil auch schon gesagt hat, ist einfach die Geduld und dem Pferd Zeit zu geben. Und was ein Reiter im Spitzensport oder im Anfang auch unbedingt können muss oder erlernen muss, dass der Reiter sich auf das Pferd einstellt. Also man muss das Pferd reiten, im Prinzip man muss es genau fühlen, was das Pferd möchte und was es nicht möchte. Und man muss sich als Reiter halt darauf einstellen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Man kann, wie gesagt, nicht jedes Pferd über einen Kamm scheren, sondern wirklich jedes Pferd muss einzeln behandelt werden, jedes Pferd muss anders geritten werden. Und das bringt schon relativ viel. Das war jetzt zum Beispiel letztes Wochenende haben wir ein Pferd bekommen, das haben wir seit 3 Wochen. Ja, 3. Januarwoche und es funktionierte alles irgendwo, aber es war nicht zufriedenstellend. Und dann wird halt hier probiert und da probiert und man denkt drüber nach, was kann man anders machen. Das ist dann natürlich auch Thema beim Mittagstisch oder Abendtisch oder das sind so, man will ja immer weiterkommen und sich weiterentwickeln und ja, und dann kam Philipp dann, ich habe heute mal mit einem ganz losen Reithalfter geritten und alles ganz locker und. Und dann, ja, war die Folge davon, ich sage, dann lassen wir es einfach ab. Nee? Und ja, können wir das so machen? Und dann hin und her haben wir das diskutiert. So, und dann haben wir es am Wochenende abgemacht und einfach nur mit einem Gebiss geritten. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber Pferd fühlt sich wohl, ist dreimal platziert in schweren Springen und das ist einfach das A und O, dass sich der Reiter auf das Pferd einstellen kann und wir das Training auf das Pferd einstellen können.
Aktuell reitet ihr ja beide auf einer Erfolgswelle, aber ihr wisst auch, das ist immer mal wieder Rückschläge. Philipp, vor 2 Jahren war es, glaube ich, hast du schmerzlich erlebt mit einigen Rückschlägen übers Jahr und Verletzungen. Wie geht ihr mit solchen Rückschlägen um? Wie versucht ihr das Beste draus zu machen und immer wieder nach vorne zu gucken, dass wieder bessere Zeiten kommen?
Auch da, glaube ich, gibt es nicht unbedingt das eine Rezept. Ich glaube aber, es ist ganz wichtig, da den Kopf nicht hängen zu lassen, dass man nicht mal eine Phase dazwischen haben kann, wo man echt ein bisschen gefrustet ist oder genervt, sage ich jetzt mal auch. Ist völlig normal, es gehört dazu. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, ganz, ganz schnell den Blick wieder nach vorne zu kriegen, sich auf Dinge zu konzentrieren, die man machen kann und nicht auf die man gerade vielleicht nicht machen kann. Denn wie ich eben schon sagte oder wie ich auch glaube, kann man beim Reiten sich auch weiterentwickeln, ohne gerade wirklich zu reiten. Also meine zweite Verletzung, da war ich ja doch relativ lange außer Gefecht, sage ich jetzt mal. Die erste war mit 4 Wochen, das ging relativ zügig. Aber bei der zweiten bin ich dann doch auch auf vielen Turnieren gewesen als Zuschauer, auf größeren Turnieren, auf kleineren Turnieren, überall. Ich glaube, in der Zeit konnte ich sehr, sehr viel lernen, viel zuschauen auch, wie andere Reiter vielleicht Dinge gut machen, vielleicht auch Dinge, die mir persönlich nicht so gefallen haben, wo ich weiß, die möchte ich lieber anders machen. Also das ist auf jeden Fall ganz wichtig, glaube ich, den Blick nach vorne nicht zu verlieren und immer zu gucken, wie kann ich auch in dieser Situation mich jetzt irgendwie weiterentwickeln.
Also hast du tatsächlich die Verletzungszeit bewusst genutzt, um dich weiterzubilden vom Zugucken?
Vielleicht gar nicht mal so aktiv in der Zeit gesagt, ich gehe jetzt hin und guck und setze mich dahin. Ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen automatisch ging quasi. Also ich bin viel zu Turnieren hinterhergefahren und habe mir ganz viele Sachen irgendwie im Unterbewusstsein angeguckt. Sehr, sehr viele positive Eindrücke gewonnen und dann, als ich wieder angefangen habe zu reiten, konnte ich natürlich nicht von einem auf den anderen Tag da wieder 8, 9 Pferde am Tag reiten oder so, das definitiv nicht. Ich habe 2 Stück, glaube ich, immer geritten am Anfang, habe da vielleicht dann, ja, ich glaube am Anfang jeweils auch 2 Stunden drauf rumgeritten und ich glaube, so kann man, wenn man sich dann versucht, über die Dinge nachzudenken, die man gesehen hat und vielleicht auch überdurchschnittlich viel Zeit nimmt, versucht in Ruhe ein bisschen was umzusetzen, dann kann man, glaube ich, durchaus an sich arbeiten, ohne dass dauerhaft man jeden Schritt gerade erklärt bekommt, was man jetzt machen muss.
Marie, hast du noch ein Erlebnis?
Gar nicht so verletzungsbedingt in dem Sinne, aber ich hatte ja jetzt auch über eine gewisse Zeit die, ja, was heißt Dreifachbelastung, aber habe halt mein Studium gemacht, die Arbeit und das Reiten lief nebenher und letztlich war das Ziel in der Zeit immer, alles unter einen Hut zu bekommen, aber ich konnte den Fokus nicht so richtig auf eine Sache legen und das hat sich natürlich irgendwie auch im Sport nachher rauskristallisiert, also es war alles in Ordnung, die Ergebnisse waren in Ordnung, aber sicherlich nicht so gut, wie sie hätten sein können. Und dann war es tatsächlich zum Ende letzten Jahres, wo dann der Master abgeschlossen war, dass irgendwie der Punkt kam und es hat Klick gemacht und gefühlt Papa sagte ein Turnier später, oh Gott, was ist mit dir denn passiert? So, ne? Das Reiten ist ein ganz anderes geworden und das ging tatsächlich von heute auf morgen und dann, deshalb ist es vielleicht auch einfach wichtig, sich selber einen Fokus zu setzen, sich selber ein Ziel zu setzen und auch für sich klar zu haben, was man vielleicht priorisieren will und was einem, ja, was heißt am wichtigsten ist, aber ja, dass man wirklich den Kopf da hat, wo man ihn gerne haben will.
Philipp, du bist Mitglied im Global Champions League Team Riesenbeck International. Wie kam es dazu?
Kann ich jetzt versuchen zu beantworten. Besser könnte Papa das sicherlich. Denn die erste Kontaktaufnahme kam über Ludger. Er hat Papa mal angerufen, weil klar, jeder kennt Ludger Baerbaum, ist logisch, aber richtig persönlich gekannt haben wir uns eigentlich nicht so wirklich, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, kannst du eigentlich weiter erzählen?
Ja, bei dir? Also es war irgendwann, also klar, kennen wir Ludger und auch mal auf dem Turnier gesprochen, aber jetzt nicht so einen engen Kontakt, wie der jetzt halt ist. Und irgendwann morgens war ich in der Reithalle und auch mal ging das Telefon, ich kannte die Nummer nicht und dann hieß es Ludger Baerbaum. Ich denke, dann... Ja, und dann kurz ein bisschen erzählt und dann fragte er nur einmal, ob wir Interesse hätten an der Global Champions Tour und ich dachte, ja, ich wusste auch nicht so recht, was ich antworten sollte und ja, er wollte nur mal eben einmal abchecken, ob überhaupt Interesse besteht. Dann war es erstmal mit einem Ja und dann war das Gespräch auch relativ beendet, weil er musste noch was erledigen und er wollte einfach nur wissen, ob überhaupt Interesse besteht. So, und dann habe ich eine Woche nichts gehört oder zwei. Das hat er mir aber auch gesagt, dass das noch ein bisschen dauert. Und ja, und dann rief er wieder an und dann fragte er, ob das noch steht, dass wir Interesse hätten. Ich sage ja. Dann habe ich gefragt, wie funktioniert das? Und das Gespräch hat 30 Sekunden gedauert, zack, zack. Also das war sehr, sehr unproblematisch und ganz unkompliziert und total einfach. Also als wenn, ja, als wenn es schon ewig gewesen wäre. Also das war nie ein Problem. Und ich kann auch nur sagen, dass das wirklich die ganze Zeit wirklich eine voller Harmonie ist, das Ganze. Also
wie lange hat es dann gedauert von dem ersten Telefonat bis zum ersten Start?
Oh, nicht lange. Also das war, glaube ich, kurz vor Deadline, bevor die Teams benannt werden mussten. Und gleich zur ersten Etappe nach Doha durften wir mitfliegen.
Ja, genau.
Lass es eine Handvoll Wochen gewesen sein vielleicht, aber ich glaube länger nicht.
Das ging wirklich relativ schnell, ne? Also da mussten ja die Vorbereitungen gemacht werden und weil da war ein Platz frei. Und ja, und dann war es Doha und dann war, glaube ich, erst ein bisschen Pause. Den genauen Verlauf weiß ich auch schon nicht mehr. Aber...
Da war ich auch schon verletzt aneinander.
So.
Ziemlich zügig. Am Ostersonntag bin ich ja ins Krankenhaus mit der Schulter. Und dann in Hamburg konnten wir mal wieder reiten. Das ging dann relativ zügig. Aber dann kurz danach war es ja dann in Stockholm ganz,
dann noch mal
ganz geschehen für das Jahr.
Aber im letzten Jahr bist du dann ja auch noch viel um die Welt gereist. Bald geht's ja auch schon wieder los. Miami und Mexiko. Da warst du ja letztes Jahr auch schon. Was ist denn das Besondere an diesen Turnieren so weit weg?
Was heißt das Besondere? Aber der allergrößte Unterschied ist erstmal, dass wir abends nicht nach Hause kommen. Also klar, natürlich sind wir untergebracht und haben dann für die Zeit unsere Unterkunft, logisch. Aber sonst waren wir das eigentlich hauptsächlich nicht immer, natürlich mit Ausnahmen so gewohnt, dass man möglicherweise die Tage auf den Turnieren verbringt. Mal ein bisschen weniger weit weg, mal ein bisschen weiter, aber abends kommen wir erstmal alle nach Hause. Hat sich natürlich ganz drastisch verändert. So, jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, viele, viele interessante Orte zu erleben und kennenzulernen. Wir können, weil wir fast immer nur zwei Pferde mit haben, auch mal über den Turnierplatz hinausschauen. Städte, Landschaften, je nachdem, wo es halt ist, angucken und erleben. Und ja, ist schon irgendwie was Besonderes, so viel rumzukommen und dabei trotzdem gleichzeitig unseren Sport machen zu können. Ist schon eine Zusammenkunft zweier Ereignisse, sage ich mal, jedes Mal, die wirklich viel, viel Freude bereitet.
Also kommt ihr auch wirklich dazu, außerhalb der Turnierplätze noch ein bisschen Stadt und Land und Leute kennenzulernen?
Der Rahmen dessen oder wie viel das ist, ist sicherlich immer unterschiedlich, würde ich sagen. Aber vom Prinzip her gibt es durchaus viele, viele Gelegenheiten, wo man mal zumindest für ein paar Stunden oder so ein bisschen über den Tellerrand oder den Turnierplatz halt hinausschauen kann, doch.
Ja, wenn man hört Reisen mit Pferd, darunter stellen sich ja die meisten wahrscheinlich erstmal ein Wochenende am Meer oder ähnliches vor. Bei dir geht's dann sofort in den Flieger. Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert Fliegen mit Pferd?
Bis auf die Pferde da abgeben, habe ich das auch noch nie gemacht. Also wirklich mit im Flieger gesessen, ganz praktisch, habe ich noch nie, könnte Marie wahrscheinlich gleich mehr zu sagen. Die hat das schon mal gemacht. Ich höre immer nur, dass es für die Pferde ziemlich stressfrei ist. Mal von Start und Landung ein bisschen abgesehen, ist dieses monotone Fliegen in der Luft sicherlich sehr, sehr viel entspannter als das Fahren lange Zeiten auf der Autobahn. Ja, bis jetzt, und ich hoffe, dass das so bleibt, kamen unsere Pferde mal äußerst frisch von den Reisen wieder nach Hause oder auch auf den Turnierplätzen an. Darum habe ich bis jetzt noch nie den Eindruck gehabt, dass diese Reisestrapazen denen irgendwie Schäden bereiten, was ausmachen oder ähnliches. Darum klappt das bis jetzt wirklich sehr, sehr gut.
Was war so der längste Flug bisher?
Mexiko, würde ich sagen. Also wir sind ja erst in Miami gewesen und dann weiter nach Mexiko, aber dann von Mexiko der Rückweg in eins war schon lang.
Marie, wolltest du noch was zum Fliegen mit Pferden vielleicht erzählen?
Ja, ich habe das einmal 2017 oder 16 war es, glaube ich, da habe ich einmal Pferde begleitet nach New York. Das war für mich eine sehr spannende Erfahrung, weil es im Prinzip eine ganz normale Personenmaschine damals war und ich habe die Pferde praktisch erst mit verladen in die Container und bin dann wie ein ganz normaler, wie jeder andere Fluggast auch, sage ich mal, vorne mit dem Gate ganz normal eingestiegen und habe dann halt die letzte Sitzreihe im Prinzip gehabt und dann gab es eine Tür nach hinten, durch die ich dann gegangen bin und da waren dann so die Container. Also die ganzen anderen Fluggäste wussten definitiv nicht Bescheid, was im hinteren Bereich des Flugzeugs abgeht. Und tatsächlich war es dann so, als die ganze Crew sitzen musste für Start und Landung, dass wir hinten bei den Pferden stehen mussten und schauen mussten, ob alles in Ordnung ist. Und wie Philipp gerade schon gesagt hat, das lief auch bei mir tatsächlich erstaunlich entspannt ab. Also ich habe große Erwartungen gehabt, aber die Pferde waren echt alle relativ relaxed. Und dann konnte man natürlich während des Flugs immer mal nach hinten gehen, Heu geben, Wasser geben, sich um die Pferde kümmern, nach dem Rechten schauen. Und da muss ich auch echt sagen, dass ich da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe und die Pferde das ja ganz entspannt mitgenommen haben.
Da hängt ja auch immer ein großer organisatorischer Aufwand noch dahinter. Wenn ihr jetzt erst nach Miami, dann weiter nach Mexiko fliegt, musst du ja Wochen im Voraus planen, packen. Was nimmst du für die Pferde mit? Wie bekommt ihr das alles gemanagt?
Oh, ist schwierig. Manchmal wird abends auch schon mal spät. Ich sag mal, das Packen als solches ist dabei, ich will nicht sagen der geringere Teil, aber die ganzen Auflagen zu erfüllen, was Papiere, Anträge und solche Geschichten angeht, ist doch hier und da schon mal aufwendig. Ja, durch unsere Zusammenarbeit mit dem Team aus Riesenbeck bekommen wir dabei sehr, sehr viel Hilfe aus dem Büro. Ich glaube, ohne wären wir relativ maßlos überfordert, würde ich sagen. Also mittlerweile traue ich mir dazu, so ein paar Formulare schon mal rauszufüllen. Aber am Anfang hätte man mir auch ein chinesisches Lexikon dahin halten können. Also habe ich ungefähr genauso viel gewusst, was ich damit anfangen kann. Also nix. Nee, also da haben wir wirklich riesig, riesig große Unterstützung bekommen. Und dank dessen ist es dann auch wirklich meistens so, dass es einigermaßen zu bewältigen ist, sage ich jetzt mal.
Ja, wir haben jetzt ganz viel über Reisen und Turniere und euren Ausbildungsweg gesprochen. Kommen wir doch einmal zu den Pferden. Ihr baut ja immer wieder neue Pferde auf, von Jungpferdeprüfung bis hin in den Spitzensport. Worauf achtet ihr dabei, wenn ihr Pferde auswählt? Und woran erkennt ihr, dass die Pferde wirklich auch Talent haben, um dann vielleicht doch mal ganz oben mitzumachen?
Gut, wir arbeiten ja relativ viel auch mit Züchtern zusammen. Wir züchten selber ein bisschen. Gut, dann nimmt man erstmal die Pferde, die man bekommt, und dann selektiert man halt. Die einen werden halt verkauft, die anderen werden länger ausgebildet. So, und die müssen halt einfach ein paar Faktoren haben, die müssen Einstellungen haben, Vermögen haben und vorsichtig sein. Und den Rest muss man einfach dann ausbilden. Das braucht halt ein paar Jahre Zeit und dann entwickelt sich das in der aller normalerweise in die richtige Richtung. So, das ist aber von Pferd zu Pferd unterschiedlich, ob es sich da auch wirklich dahin entwickelt. Ne, das weiß man nie genau, aber es muss halt 3-4 Faktoren, die müssen einfach da sein. Und wenn die dann da sind, dann muss man das Pferd ausbilden, so gut es geht, mit viel Zeit. Und dann kommt das auch irgendwann.
Und kauft ihr die Pferde dann jung auf oder bekommt ihr die zur Verfügung gestellt?
Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Ne? Wir bekommen die von Züchtern, züchten selber. Es gibt auch mal Anfragen, dass wir welche in Britt nehmen. Also das ist total unterschiedlich und da sind wir offen in allen Richtungen.
Dann zwei deiner aktuellen Erfolgspferde, Philipp. Das ist einmal Clemens de Land NRW und Carla NRW. Sind ja beides Nachkommen von Comilfo NRW, dem Westfalen-Botschafter. Wie wichtig sind euch denn Abstammungen bei euren Pferden?
Ich sag mal so, also in allererster Linie müssen die Pferde erstmal rüberspringen. Früher war es aber, ich glaube, bis vor ein paar Jahren bei uns so, dass eigentlich fast nur westfälische Pferde bei uns im Stall gestanden haben, weil wir einfach da noch ganz, ganz viel mit Züchtern halt hier aus der Region gemacht haben, was wir auch weiterhin tun und halt selber züchten. Das werden sowieso alles Westfalen. Gut, mittlerweile ist es so, dass auch mal hier und da ein Pferd von etwas weiter wegkommt. Da kann es dann schon mal passieren, dass ein anderer Brand oder Chip oder wie auch immer mittlerweile dran ist. Ja, ich muss ja jetzt lügen, soll ich jetzt sagen, dann nehmen wir sie nicht. Das ist ja auch Quatsch. Also, das ist, ne? Nein, weiß ich nicht, wir hatten also wirklich gar nur Westfalen. Wer war denn, das erste war, glaube ich, Cindy, so ziemlich, ne?
Also wir hatten hauptsächlich Westfalen und dann kam Cindy. Klar kommt auch mal ein Pferd aus einem anderen Zuchtverband, das ist einfach so. Ich meine, hier werden auch Pferde aus einem anderen Zuchtverband gekauft. Man muss da auch ein bisschen, wenn man den Sport machen will, offen sein. Aber es ist natürlich Comilfo und Cornet Obolensky. Cornet Obolensky war immer mein Favorit. Also das ist einfach so. Ich meine, ich habe ihn 3-jährig hier auf Hengst Leistungsprüfung geritten und also ich weiß nicht, was Katja sich abends alles anhören konnte, wo ich den geritten hatte, aber das war schon was Besonderes. Und jetzt mit Comilfo dabei, das ist natürlich, das sind einfach schon zwei Hengste, die gibt es, glaube ich, nicht so oft auf der Welt. Das ist einfach so.
Also doch kein Zufall, dass beide Top-Pferde Comilfo-Nachkommen sind.
Am Ende, klar ist das, ja, was heißt Zufall? Es ist immer ein bisschen Zufall, aber es ist, wenn man junge Pferde aussucht, wenn dann eine interessante Abstammung kommt, hört man schon mal eher hin, aber man sollte auch die anderen Abstammungen zumindest begutachten und angucken und da gibt's mit Sicherheit auch Springpferde dabei. Also das wäre jetzt nicht richtig, wenn man nur nach Comilfo, nur nach Cornet und es gibt mit Sicherheit auch viele Junghengste, die sich auch gut entwickeln und also da muss man offen sein, wenn man den Sport machen will, ja.
Ihr sprach gerade von eigener Zucht und Fohlen. Die ersten Fohlen sind bei euch ja auch schon geboren dieses Jahr. Wie trefft ihr die Anpaarungsentscheidung? Was ist euch besonders wichtig bei Stute und beim Hengst?
Ja, also Züchten ist natürlich ein bisschen Leidenschaft bei uns, dass wir jetzt die Züchter durch und durch sind, das kann ich jetzt, glaube ich, auch nicht behaupten. Also vor Züchtern, die richtige Sportpferde züchten, die haben auch meinen allergrößten Respekt, weil bis ein Pferd erstmal 3-jährig, 4-jährig und dann älter und in den Sport gehen kann, das ist ein verdammt, verdammt langer Weg und da liegen auch ganz viele Steine, die da sind. Das wird echt schwierig. Aber klar, man versucht halt, wenn man einen Hengst aussucht, auch die drei Komponenten Einstellung, Vermögen, Größe. Gut, dieses Jahr, was haben wir denn da?
Also in der Regel kann man verallgemeinern, wenn das bei der Mutter noch nicht drin ist, wird es erstmal Cornet wahrscheinlich. Also das ging jetzt eben schon vergleichsweise schnell, aber das kann auch mal länger dauern, wenn er anfängt, von dem zu schwärmen. Das ist einfach so. Nee. Aber ja, sonst ist es halt
Ein Eldorado, genau. Eldorado. Letztes Jahr haben wir natürlich einen Cornet bekommen, war Cornet gerade wieder da.
Ja, genau.
Ich glaube, der war erst, keine Ahnung, der war wirklich ganz kurz da und das war, da habe ich Embryo-Transfer gemacht und auch mit Zufall und ohne großartiges Planen und das war total unkompliziert. Und ja, welchen Hengst nehmen wir? Und Cornet war gerade wieder da und das ging auch total reibungslos. Also,
Ja.
Also Cornet ist und bleibt mein Favorit und Comme-il-faut natürlich auch.
Und worauf achtet ihr bei den Stuten? Sind es dann Stuten, die ihr schon erfolgreich im Sport geritten habt, die ihr dann in die Zucht nehmt?
Also bis jetzt war es immer so, dass es so ein bisschen meine alte Linie, wo ich mit angefangen habe, dass wir daraus immer noch eine Stute hatten und um diese Linie zu erhalten. Aber in Zukunft soll es eigentlich so sein, dass eigentlich diese Sportstuten, dass die halt, es gibt ja jetzt die Möglichkeiten mit Embryotransfer oder wenn sie aus dem Sport ausscheiden, dass sie dann in die Zucht gehen. Also das ist eigentlich das langfristige Ziel, dass diese Sportstuten, sofern sie dann noch da sind, in der Zucht gehen, ja.
Ja, erstmal vielen Dank euch allen für die ganzen Ausführungen und eure persönlichen Erlebnisse. Eine Frage noch zum Schluss, Philipp und Marie, was sind eure Ziele für 2024?
Würde ich jetzt gar nicht unbedingt auf ein Wochenende, einen Tag, ein Turnier beschränken. Einfach viele, viele schöne Turniere bereisen, mit natürlich möglichst vielen schönen Erfolgen nach Hause kommen, die entsprechend feiern mit Freunden, Unterstützern und ja, in allererster Linie natürlich erstmal gesund bleiben, sowohl wir selber als auch die Pferde, ist ganz, ganz wichtig. Und dann das Beste draus machen.
Ja, Philipp hat es eigentlich ziemlich genau auf den Punkt gebracht. Bei mir war es jetzt letzten Herbst, dass ich mein erstes Fünf-Sterne-Turnier reiten durfte. Und ich hoffe, dass da in diesem Jahr noch das eine oder andere zusätzlich dazu kommt.
Ja, wir drücken euch auf jeden Fall ganz doll die Daumen, dass das alles funktioniert und dass alle gesund bleiben. Und dann sage ich vielen Dank, Familie Schulze-Toppoff.
Danke auch.
Ja, danke, dass wir hier sein durften.
Die Stutenschau-Saison steht in den Startlöchern. Junge Stuten werden aktuell auf Stutenschau und Stutenleistungsprüfung vorbereitet. Der Wunsch ist die Qualifikation für eine Teilnahme an der westfälischen Elite-Stutenschau in Münster-Hahndorf und natürlich der Titel Staatsprämienstute. Wie verläuft der Weg dahin? Welche Voraussetzungen muss meine Stute erfüllen, um erfolgreich zu sein? Darum geht es in der nächsten Folge.